Es folgte eine dreimonatige Hackerjagd. Man war sich dessen bewusst, dass das britische Gegenstück zu Fort Meade, bekannt als Government Communications Headquarters, ebenfalls von Weltrang war, und schließlich war man mit den Briten verbündet. Daher wurde das GCHQ schon früh um Unterstützung gebeten. Die Briten stellten ein spezielles Team für diese eine Aufgabe zusammen, und die Leitung hatte Dr. Jeremy Hendricks, einer der besten Cyber-Tracker, die sie hatten. Dr. Hendricks gehörte zu den Mitarbeitern des British National Cyber Security Center, kurz NCSC, in Victoria, mitten in London, eines Ablegers des Government Communications HC in Cheltenham. Wie der Name schon sagt, ist es auf die Bekämpfung von Hackern spezialisiert. Und wie jeder Wächter muss es den Feind studieren. Deshalb suchte Sir Adrian Rat bei Mr. Sayaren Martin, dem Direktor des NCSC. Widerstrebend, aber großherzig, gestattete dieser, dass Dr. Hendricks aus seinem Team entführt wurde, nachdem Sir Adrian ihm zusicherte, es handle sich um eine befristete Leihgabe. In einer Welt, in der Teenager zu Leitbildern wurden, war Jeremy Hendricks ein reifer Mann. Er war über 40, schlank, adrett und reserviert. Selbst seine Kollegen wussten wenig über sein Privatleben, und so war es ihm auch lieber. Dass er schwul war, darüber sprach er nicht. Er bevorzugte ein zurückgezogenes Leben in der Stille des Zölibats. Auf diese Weise konnte er seinen beiden Leidenschaften frönen, seinen Computern, die zugleich den Gegenstand seines Berufs bildeten, und seinen tropischen Fischen, die er in ihren Aquarien in seiner Wohnung in Victoria hegte und pflegte, in fußläufiger Entfernung von seinem Arbeitsplatz. Er hatte an der York University studiert. Sein Hauptfach war Computerwissenschaften gewesen. Nach der Promotion hatte er am Massachusetts Institute of Technology seinen zweiten Doktorgrad erworben und dann sofort eine Stellung beim GCHQ in Großbritannien bekommen. Sein Spezialfach war das Aufspüren der winzigen Spuren, die Hacker oft hinterlassen und die irgendwann unausweichlich ihre Identität offenbaren. Aber der Cyberterrorist, der in die Computer von Fort Meade eingedrungen war, hätte ihn beinahe besiegt. Nach der Razzia in dem Haus im Nord-Londoner Vorort war er einer der Ersten, die Zugang bekamen, denn er hatte eine größere Rolle dabei gespielt, die Quelle des Hacks zu entdecken. Das Problem war, es hatte so wenig Anhaltspunkte gegeben. Hacker hatte es schon vorher gegeben, aber die hatte man leicht aufgespürt. Allerdings war das, bevor verbesserte und verstärkte Firewalls ein Eindringen praktisch unmöglich gemacht hatten. Dieser neue Hacker hatte keine Spur hinterlassen. Er hatte nichts gestohlen, nichts sabotiert, nichts zerstört. Es sah aus, als sei er eingedrungen, habe sich umgeschaut und wieder zurückgezogen. Es gab keine IP-Adresse, keine Ursprungsadresse, die als Identifikationsnummer im Internet dient. Sie überprüften alle bekannten Präzedenzfälle. Waren schon andere Datenbanken auf diese Weise kompromittiert worden? Sie bezogen höchst raffinierte analytische Daten mit ein und sie fingen an, bekannte Hackerfabriken auf der ganzen Welt nacheinander auszuschließen. Die Russen in dem Hochhaus am Rand von St. Petersburg, die Iraner, die Israelis, sogar die Nordkoreaner. Sie alle waren aktiv in der Hackerwelt, aber alle hatten ihr Markenzeichen, vergleichbar mit der individuellen Handschrift eines Morsefunkers. Endlich glaubten sie, in einer verknüpften Datenbank eine halbe IP gefunden zu haben, wie ein Kriminalpolizist einen verwischten Daumenabdruck entdeckte. Nicht genug, um jemanden zu identifizieren, aber genug für einen Abgleich, wenn so etwas noch einmal passieren sollte. Im dritten Monat lehnten sie sich zurück und warteten. Dann fand sich der Daumenabdruck wieder, diesmal in der gehackten Datenbank einer großen internationalen Bank. Dieser Einbruch stellte sie vor ein weiteres Rätsel. Wer immer dahinter steckte, hatte für die Dauer seines Aufenthalts im System der Bank die Möglichkeit gehabt, hunderte Millionen auf sein weit entferntes Konto zu überweisen und sie für alle Zeit verschwinden zu lassen. Aber er hatte nichts dergleichen getan. Genau wie in Fort Meade hatte er nichts getan, nichts zerstört, nichts gestohlen. Dr. Hendricks fühlte sich an ein neugieriges Kind erinnert, das durch einen Spielzeugladen wandert, sich alles anschaut und dann wieder geht. Aber anders als bei Fort Meade hatte er hier eine winzige Spur hinterlassen, die Hendricks entdeckt hatte. Inzwischen hatte das Tracker-Team ihrem Wild einen Spitznamen verpasst. Der Hacker war nicht zu greifen und deshalb nannten sie ihn den Fuchs. Doch ein Abdruck war ein Abdruck. Sogar ein Fuchs macht manchmal einen Fehler. Nicht oft, nur hin und wieder. Was Hendricks gefunden hatte, war Teil einer IP-Adresse, die zu dem halben Daumenabdruck in der verknüpften Datenbank passte und ein Ganzes bildete. Im Reverse-Engineering-Verfahren verfolgten sie die Spur zurück und zur nicht unbeträchtlichen Verlegenheit des britischen Kontingents führte sie nach England. Für die Amerikaner war dies der Beweis dafür, dass Großbritannien einer Art Invasion zum Opfer gefallen war. Ausländische Saboteure mit unvorstellbaren Fähigkeiten hatten ein Gebäude übernommen, möglicherweise Söldner im Auftrag einer ausländischen Regierung, höchstwahrscheinlich bewaffnet. Die Amerikaner verlangten einen harten Einsatz. Da der Hacker sich anscheinend in einem Einfamilienhaus in einem friedlichen Vorort der Provinzstadt Luton im County Bedfordshire nördlich von London aufhielt, bevorzugten die Briten einen lautlosen, unsichtbaren, nächtlichen Angriff. Ohne Alarm, ohne Publicity. Sie setzten ihren Willen durch. Die Amerikaner schickten ein Team von 6 SEALs herüber, quartierten sie unter der Ägide des Militärattachés, selbst ein US Marine, in der amerikanischen Botschaft ein und bestanden darauf, dass mindestens 2 von ihnen die SAS-Soldaten begleiteten. So fand der Einsatz statt und keiner der Nachbarn ahnte etwas davon. Sie fanden weder Ausländer noch Söldner noch Bewaffnete. Nur eine schlafende, 4-köpfige Familie, einen völlig verdatterten Steuerberater, der bereits als Mr. Harold Jennings identifiziert worden war, seine Frau Sue und ihre beiden Söhne Luke, 18, und Marcus, 13. Und das war es, was der SAS Staff Sergeant gemeint hatte, als er um 3 Uhr morgens in sein Funkgerät sprach: »Sie werden nicht glauben.«